Schon wieder ein Teil von Meierhöfer, jetzt Teil 2. Und da kommt schon was am Bildrand. Rede ich gleich davon. Monsterjahre. Boah, das ist echt, das war nicht einfach, das Gespräch, muss ich sagen, über die Krankheit, die Depressionen von mir zu sprechen. Und wieder habe ich entdeckt und gesehen, dass so vor der Kamera sitzen und erzählen, das ist gar nicht so einfach. Deshalb nochmal jetzt so am Jahresende ein dickes, dickes, fettes Lob für die Leute, die Gäste, die bisher bei Superfrom waren. Das ist extrem genial, wie ihr immer von eurem Leben erzählt habt. Und das habe ich jetzt selbst erfahren, sogar als in einer Doppelfolge. Und jetzt geht es um die Monsterjahre. Das war nicht einfach für mich. Und ich möchte noch eins vorwegschicken. Das ist der Vorteil, wenn man die Sendungen macht, dann kann man hinterher noch, oh, da habe ich was vergessen und da habe ich was übersehen, kann man es noch in der Anmoderation reinbringen. Und jetzt kommt hier meine Co-Moderatorin. Tada! Das ist Annemarie. Annemarie spielt in den Monsterjahren eine total wichtige Rolle. Habe ich vergessen, davon zu erzählen, deshalb jetzt vorab erzähle ich es euch. Annemarie hat mir meinen Sohn geschenkt und hatte die Puppe Annemarie getauft, weil es war ihm zu viel, dass ich immer nur vom Monster sprach. Depression wollte ich nicht aussprechen, Depression, ich sprach immer vom Monster, der so in der Schaltzentrale hockt und sich dann Zugriff verschafft, ohne dass ich was dagegen tun konnte. Und er und auch die anderen, unsere Kids, denen war das immer dann zu schwer und dem Depressionen-Monster, das hört sich ja immer so nach zombie-mäßig an. Und da schenkte er mir zu Weihnachten Annemarie. Und er sagte, sprich nicht mehr vom Monster, sprich nur noch von Annemarie. Und das habe ich ja auch gemacht und auf einmal hat das Monster, also das hat ein bisschen gebraucht, hat das Monster, sprich die Depression, ein freundlicheres Gesicht bekommen. Die konnte man knuddeln, als ob man eine Depression knuddeln kann. Ne? Aber Annemarie kann ich knuddeln. Und die saß immer so auf meinem Schreibtisch oder egal wo ich war, ich hatte sie. Das ist bescheuert. Ich hatte sie dabei, ne? Also im Haus, nicht unterwegs beim Einkaufen, ging ich sowieso nicht. Ne? Aber ich hatte sie dabei, die Annemarie, die hat hier, muss ich sagen, mir die Angst und den Schrecken des Monsters genommen. Ja? War so. Ne? Also das hat mir einfach total geholfen und von daher, wenn ihr jetzt euch die Sendung anguckt, das ist ganz ehrlich und ich bin kein Fachmann, sondern ich erzähle, wie es mir ging. Und geholfen hat mir auch Ännchen, Annemarie. Und das ist vielleicht noch so eine Brücke, dass man tatsächlich dem Monster einen anderen Namen geben kann. Annemarie hat es geschafft hier, oder mein Sohn, unsere Kids, meine Frau, die versucht haben, echt diesen Schrecken zu nehmen. Und da hat die Puppe einen keinen geringen Anteil dran. Annemarie. In diesem Sinne, ich wünsche euch, ja, was wünscht man, gell? Es ist einfach authentisch.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet. Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen.
Egal wie abgedreht das war.
Wir gehen jetzt in den letzten Part rein. Du nennst das Monsterjahre. Was sind die Monsterjahre in deinem Leben gewesen?
Die Monsterjahre. Ja, dachte ich nie, dass das kommt. Es wurde auf einmal alles dunkel. Die ärztliche Diagnose hieß schwerste Depressionen.
Wann war das? In welchem Jahr?
Es war vor 10 Jahren. Genau, vor 10 Jahren.
2009?
2009, genau. Fing es an. Und ich kriegte das nicht in den Griff. Also durch. Am Anfang denkt man ja, okay, das ist ein Burnout. Ja, und dann machst Pause und dann geht's schon mal.
Also du sagst, das war ein schleichender Prozess. Ne? Also die Anzeichen hast du wahrscheinlich nicht gemerkt, weil die schleichend waren, aber irgendwann sagst du, wurde es dunkel, die Lichter gehen aus. Wie kann man sich das oder wie muss man sich das vorstellen, dass es ausgeht?
Es wurde immer schlimmer, dass ich mich vor Menschen zurückgezogen habe und dass ich mich in ein Zimmer zurückgezogen habe, wo alles dunkel war.
Okay, also die Lichter sind wirklich ausgegangen dann?
Total. Ja. Ja, und ich wusste nicht, was es ist. Ja. Ne? Der Arzt sagte dann schwerste Depression.
Ja. Was ist eine schwerste Depression, wenn der Arzt das sagt? Was kann man sich darunter vorstellen? Oder was muss man sich darunter vorstellen?
Dass alles möglich ist, bis hin zum Suizid. Du kannst dich nicht mehr, du bist eigentlich nicht mehr lebensfähig. Du vegetierst, du gehst aus wie so eine Batterie. Okay. Ne? Also das ist alles nicht mehr vorhanden. Du kannst nicht mehr reden. Du kannst nicht mehr denken und du willst auch nichts mehr wissen. Und du beschäftigst dich nur noch mit der Frage, was soll das Ganze eigentlich noch? Und auf diese Frage gibt es keine Antwort. Was soll das Ganze eigentlich noch? Weil wenn du sowieso im Loch sitzt oder im Verlies, dann denkst du nicht, dass es irgendwann besser wird, sondern du weißt, das war's jetzt. Und deine Vergangenheit, die ist irgendwo noch wie so auf einer lichten Höhe, wo du denkst, das war mal. Und es wird nie mehr so sein. Und du guckst nach vorne und da geht es nur nach unten. Und du fragst dich, was hat das alles noch für einen Wert?
Wenn jetzt Menschen zuschauen, und das kann ich mir gut vorstellen, die gerade jetzt so eine ähnliche Situation erleben, gibt es irgendetwas, was du denen jetzt sagen würdest? Dem Tommy von damals, was würdest du dem jetzt sagen?
Der Tommy von damals hätte nicht zugehört. Der Tommy von damals hätte wahrscheinlich gesagt, halt die Klappe. Du kennst dich sowieso nicht aus. Und selbst wenn einer gekommen wäre und hat gesagt, du, das kenne ich, hätte ich gedacht, du kannst gut reden, weil du bist durch. Von daher ist es schwierig, den Leuten was zu sagen. Ich kann nur sagen, ich verstehe es komplett. Wenn einer im Loch sitzt und denkt, das war's jetzt, ist so.
Also eine Sache, ich verstehe dich.
Klar. Bis hin zu den Suizidgedanken, die jetzt bei mir nicht so häufig da waren, also so gut wie gar nicht. Da bin ich auch Gott dankbar. Aber zum Krankheitsbild schwerste Depression gehört das dazu. Weil du hast keine Perspektive mehr.
Ja.
Und warum soll man leben, wenn man keine Perspektive hat?
Ja, absolut.
Na, und es ist ja nicht nur so, dass du nicht mehr du kannst ja nicht mehr am Leben teilnehmen. Also sitzt zu Hause.
Jetzt stelle ich mir den Tommy vor, der vorher mit dem Heli irgendwo runtergesprungen ist, dann eine neue Berufung hatte, so Theologie zu studieren, dann angefangen hat, auf der Love Parade rumzulaufen, eine Radiosendung zu machen, wirklich busy. Zu diesem Punkt, wie war dieser, also ich stelle mir das vor, die Menschen, was ist mit dem Tommy los, der ist doch immer aktiv gewesen, wie war das für das Umfeld oder wie bist du mit diesem Umfeld umgegangen oder wie war diese Zeit, also dieser Switch in diese Monsterjahre rein?
Kann ich nicht sagen, weil ich mich sofort zurückgezogen habe.
Okay.
Ich wollte niemanden mehr sehen.
Aber du musstest dich ja irgendwo krank melden. So, du sagst, ich komme heute nicht arbeiten, ich habe Schnupfen oder was hast du gesagt, ich habe Depression, ich komme nicht mehr oder war das so, hast du sofort? Ja,
peinlich.
Ja. Wie war die Begegnung mit Menschen? Oder mit?
Also ich habe einen Freund, der mir das abgenommen hat.
Okay.
Dem habe ich gesagt, so sieht's aus. Und meiner Frau natürlich.
Oh, sehr gut.
Ist klar. Die war die Stütze und zwei, drei Freunde, die hatten das für mich übernommen.
Okay.
Und da wusste ich, ich wollte mich um nichts mehr kümmern. Ich konnte ja auch nicht. Ich dachte, macht, was ihr wollt. Da denkst du nicht mehr, wie denken andere. Am Anfang noch, wenn der Sturz da kommt, da denkst du, oh, was denken andere, was kommt jetzt? Aber wenn du dann im freien Fall bist und vor allem, wenn du denkst, ja, was, wie gesagt, ich hockte in der Dunkelheit und dachte, macht, was ihr wollt.
Ja, also ich sehe, das Umfeld ist so wichtig. Du hast jetzt von deinem besten Freund gesprochen, oder einem besten Freund gesprochen und deiner Frau. Und jetzt hören wahrscheinlich Leute zu, die nicht in Depressionen sind, aber was ist in der Zeit, wo es einem gut geht? Ist das vielleicht ein Tipp, den man, weiß nicht, Tipp oder nicht Rat, aber als sagen, hey, das war entscheidend für mich auch da durchzukommen, dass ich die Menschen hatten, die dann eine Krankmeldung abgegeben haben oder was auch immer?
Also sicher ist wichtig, im Vorfeld generell enge Beziehungen zu haben, das und zu pflegen auch. Ich musste ja Kontrolle abgeben. Also ich habe keine Erklärungen abgegeben im Sinne von, ich ziehe mich jetzt aus und sage, ich habe tiefste, schlimmste, furchtbarste Depressionen, das geht nicht. Ja. Und was mein Freund gesagt hat, das weiß ich nicht, das will ich auch nicht wissen.
Okay.
Ne, der hat das für mich so mitgeregelt.
Okay, aber was für ein cooler Freund, oder?
Ja, klar.
Der wusste aber schon, was mit dir los ist,
ja,
oder?
Ja.
Der
war jeden Montag
da. Der kannte die Diagnose, der wusste alles.
Der war oft da.
Mhm. Ne? Ja.
Der wusste genau, was Sache ist.
Ja, cool. Also für mich nehme ich das Goldnugget auf jeden Fall mit: Baubeziehungen, wenn es dir gut geht. Du weißt nie, wann du diese.
Du weißt nicht, wann du abstürzt.
Ja, genau.
Ist ja ein Geben und Nehmen. Viele haben das ja nicht, ne? Mhm. Und dann müssen die den schweren Gang gehen zum Arbeitgeber und sagen, kann nicht mehr. Und dann, das sind ja, man muss ja mit Peinlichkeiten kämpfen, das ist unglaublich.
Ja.
Vor allem, wenn man vorher zaff war.
Ja,
jetzt nicht mehr.
Haben die Leute das verstanden oder hast du es gar nicht
mehr
wahrgenommen?
Nicht.
Das war für dich auch total
egal. Völlig egal, wann man das.
Lasst mich in Ruhe, ja. Ich bin jetzt hier.
Ja. Man muss das wörtlich nehmen, Bernhard. Ich saß in der Dunkelheit. Ich habe die Rollläden runtergemacht und wollte nichts mehr wissen.
Warum war Dunkelheit so wichtig für dich? Oder war das, was hat Dunkelheit dir gegeben in dem Moment? Oder?
Ja, Schutz. Ja. Also Schutz im Sinne von, ich will nicht sehen, ich will mich mit nichts auseinandersetzen, lasst mich in Ruhe, nichts.
Ja. Ja. Und jetzt hören mit Sicherheit, das statistisch kann ich mich da aus dem Fenster lehnen, Menschen zu, die in ihrem Familienkreis oder Freunde haben, die in so einer Situation sind wie du. Du bist jetzt rausgekommen, wenn wir gleich sehen, okay, was war der Punkt, wie du wieder rausgekommen bist aus der dunklen Kammer. Was kann man als Angehöriger tun oder auch nicht tun, um das Ganze vielleicht auszuhalten oder zu helfen? Oder hast du da irgendeine Idee, die du diesen Menschen mitgeben könntest?
Du müsstest jetzt wahrscheinlich meine Frau fragen.
Wollte ich auch.
ja, die ist nicht da.
Ja. Also Reize zum Beispiel, also eine Reizüberflutung wäre zum Beispiel
nicht gut. Ich glaube, ne? Also wenn ich jetzt darüber rede, klingt das alles so professionell und ich weiß, da muss man so machen oder so. Aber das ist jetzt nicht so lange her. Mhm. Ich kann nur sagen, du hast keine Erklärung dafür, das ist das eine. Du kennst dich selbst nicht mehr. Das ist das Schwierige, weil du weißt ja, wer du gewesen bist und jetzt funktionierst du nicht mehr. Deine Zukunft ist völlig offen, weil du denkst, es ist nicht möglich, dass das jemals wieder besser wird.
Genau, es wird immer so bleiben.
Du hast keine Kraft, um eine Kurskorrektur einzuschlagen. Es hilft nichts zu sagen, reiß dich am Riemen. Es hilft auch nichts, wenn andere sagen, hey, stell dich jetzt so an. Sondern es ist, als ob du ein anderer bist, den du nicht kennst.
Ja.
Und mit diesem anderen musst du lernen zu leben. Mhm. Oder zu akzeptieren. Oder du wachst morgens auf. Oder ich wachte morgens auf und dachte, shit, was mache ich den ganzen Tag jetzt? Lasst mich in Ruhe. Und jede Herausforderung im Sinne von, komm, wir gehen mal spazieren oder boah, bloß nicht.
War schon zu viel alles.
Alles.
Ja.
Alles.
Ja. Aber dieser Freund, der kam ja jeden Montag, ne? Das finde ich ja schon erstaunlich.
Ja.
Hat er dir gut getan? Oder war das auch eine Belastung für dich?
Och, teils. Mal hat er genervt. Mal hat er genervt, mal hat mich's angekotzt, mal war es zu viel, mal habe ich die Tür nicht aufgemacht und mal war es eine Hilfe.
Okay. Jetzt will ich aber jetzt rübergehen, oder wenn du was anderes erzählen willst, gerne. Wann gab es den Moment, wo du sagst, vielleicht gibt es ja doch noch mal ein anderes Leben als das, was ich jetzt fühle? War das ein Moment oder war es auch wie so eine schleichende Geschichte, wo du merkst, irgendwie gibt es so eine Hoffnung wieder, es könnte noch was anderes geben?
Es gab definitiv keinen Moment. Definitiv nicht. Für mich war klar, ich, der immer mit der Bibel unterwegs war und das auch glaube, das habe ich entdeckt in der Bibel. Natürlich, da gibt es sehr wenige Erfolgsstories im Gesamten. Ne? Also, dass man sagte, hier, ich glaube an Jesus und tuff, geht das Leben nach vorne ab, ohne Ende. Sondern im Gegenteil, ich habe schon, bevor ich krank wurde, gesehen, das sind Leute, die leben ihre Schwierigkeiten, die haben Krankheiten, die sterben. Ne? Ja. Und für mich war klar, als ich in dem Loch saß, wusste ich, dass Gott da ist.
Ach cool.
Ich hatte nie irgendwie, dass ich sagte, du kannst mir jetzt. Ich habe alles für dich gegeben, Polizei auf, nichts. Das war für mich kein Thema, sondern ich wusste, Gott ist da. Und das war für mich wirklich das kleine Licht. In der Dunkelheit, er war da und ist da. Ne? Also ich habe ihm auch nicht groß die Ohren voll gejammert. Ich habe auch nicht geklagt oder so, sorry. Aber ich sagte so, jetzt geht mir's aber richtig scheiße heute. Und das war für mich so, als ob Gott sagt, ja, ist ja gut, ja, ich habe es im Griff.
Wenn ich glaube, dass Gott jemand ist, der mir den Weg ebnet und keine Schwierigkeiten hat, dann werde ich in so Situationen wahrscheinlich Riesenschwierigkeiten haben mit
dann,
Gott.
Ne? Dann gehst du durch, dann ist vorbei.
Ja, also für mich ist das ein Goldnagel, also das Gottesbild ist entscheidend auch.
Ist so. Ne?
Also, ob man sich getragen fühlt von Gott oder ob man sagt, Gott hat mich verlassen hier. Ne?
So. Genau. Mhm. Und das war für mich ein absolutes, jetzt im Nachhinein, das hat mich letztlich nicht getragen. So, ne? Dieses Wissen, Gott ist da. Mhm. Da kam mein Sohn und brachte Fassbrause und türkische Pizza. Da saßen wir auf dem Sonnenuntergang auf der Terrasse und ich wusste, Gott hockt auch dabei.
Ja, cool.
So Kleinigkeiten. Ne? Also das sind dann so, im Nachhinein sind vielleicht das so kleine, so ein kleiner Anstieg des Wohlbefindens. Aber da habe ich gemerkt, unsere Kids, das fiel mir schwer, das ihnen mitzuteilen. Das ist ja doof, weil die sehen das ja. Ja. Die sehen ihr Papa, der vorher hier alles gerissen hat, reißt jetzt gar nichts mehr, der wird gerissen. Und da zu erleben, wie Familie jetzt da ist. Ne?
Wie hast du das mitgeteilt, deinen Kids?
Tolle Kids halt. Mhm. Ne? Also das war sehr bewegend. Und die haben dann gesagt, Papa, leg dich hin und geh mal weg. Und jetzt mach Pause. Oder meine Frau. Ne? Die hat 7 Jahre einen Typ, der nichts mehr redet.
Wow. 7 Jahre ging die ganze Zeit.
Ja. Mhm. Der nix, wo nichts funktioniert. Also da geht nichts. Ja. Im Haus nicht.
Wie war der Moment für dich, das mitzuteilen? Also emotional war das, aber danach, war das eher etwas, wo du sagst, Mist, jetzt habe ich meine Kinder belastet, oder war das eher gut, dass es raus ist? Oder?
Ja, letzteres. Mhm. Also mit belasten nicht, sondern dachte ich, das ist gut, dass sie das wissen.
Ja.
Und dann war es eh wieder vorbei und dann war ich wieder im Loch. Und ich habe dann, irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, ich glaube, da ist ein bisschen Licht. Aber im nächsten Augenblick war das Licht wieder weg.
Okay.
Ja, dass ich dachte, okay, habe ich jetzt mir das nur eingebildet? Ging es mir besser? Nö, weiß ich auch nicht. Ich hatte ja dann ärztliche Begleitung die ganze Zeit. Ne?
Ja.
Das war so heftig, da konnte ich nicht ohne ärztliche Begleitung unterwegs sein. Also das ist auch so eine Sache, weil viele, auch Christen, denken, man dürfte nicht zum Psychiater oder Psychologen oder Psychopharmaka einnehmen. Das ist völlig Bullshit. Wenn man einen Fuß gebrochen hat, dann macht man ja auch nicht eine Gebetssession und sagt, so, jetzt ist das richtig mein Fußbild und das war's dann. Ja, sondern man geht irgendwo zum Arzt und sagt, bitte schrauben, bitte nageln und mich vorher abschießen, damit ich es nicht spüre. Und warum ist denn dieser psychische Bereich so ein großes Geheimnis? Das ist völliger Quatsch.
Ja,
also das war für mich gleich klar, dass ich dann diese ganzen Ärzte in Anspruch nehme, Hilfe aufsuche.
Ja.
Und das hat mir geholfen, definitiv.
Tommy, jetzt sitzt du hier und feierst bald dein einjähriges Jubiläum und super fromm hier, hast viele Sendungen gemacht.
Mein super frommes Jubiläum.
Das wäre ja vor einigen Jahren nicht möglich gewesen, das überhaupt zu stemmen.
Nein.
Warum schaffst du das jetzt? Wie bist du da zu diesem Punkt gekommen?
Also es wurde langsam besser. Ne? Also ich merkte, die lichten Momente kamen öfter. Frag mich jetzt nicht, warum.
Warum, Tommy?
Ich habe mit Gott jeden Tag, was heißt jeden Tag? Wie sieht denn aus? Kann man noch was machen? Oder? Ich habe auch nicht gedacht, willst du mit mir noch was, hast du mit mir noch was vor oder solche Dinge? Das habe ich nie gedacht. Das ist vielleicht, es war halt so bei mir. Ne? Ja. Ich habe nie gedacht, war es das jetzt, sondern es wurde einfach lichter. Und dann fing ich wieder an mit Schreiben. Immer noch, die Dunkelheit wurde unterbrochen durch das Licht eines Computers. Ich habe schon immer gern geschrieben.
Okay.
Und das habe ich angefangen. Und ich habe versucht, meine Gefühle in poetischer Form eines Haikus. Haiku ist eine Dichtform, Literaturform aus Japan. Das sind 5 Silben, 7 Silben, 5 Silben.
Okay.
Habe ich das versucht? Davon
habe ich keine Ahnung.
Ja, macht nichts. Kann ich jetzt ein? Ja,
hört sich aber gut an.
Ja. Ja, ich habe da, ja. Ich habe Fotos gemacht. Ja. Das ist jetzt kein Haiku. Zum Beispiel von meiner Situation, ne? Habe ich geschrieben, ein Hauch von morgen schwappt ins Jetzt und hinterlässt verzagte Seelen. Na, also ich dachte, oh, so sieht es aus. Ne? Habe ich ein bisschen gegrafikt.
Sehr, sehr, sehr gut.
Ja, habe ich gedacht,
ein Künstler. Ja.
Ein Hauch von morgen schwappt ins Jetzt und ich habe schon wieder Angst vor morgen. Ne? Mhm. Das Tumbe, das alles schwarz sehen ging weg langsam. Mhm. Aber die Frage stellte sich, ja, was ist denn morgen, wenn ich wieder kann?
Mhm. Okay.
Habe ich Angst davor. Panik.
Okay, das Leben muss neu organisiert werden.
Ich muss alles, ich kann das nicht. Und da habe ich so meine ganzen Gefühle hier.
Ist das dein Buch?
Ja, das sind Fotos und dann habe ich da einfach so ein Haiku gemacht. Mhm. Zum Beispiel das hier. Mein großer Bruder, das sind 5 Zeilen, findet den Weg ins Dunkel der schwarzen Schatten. Das Bild sieht so aus.
Okay.
Sieht so aus.
Mhm. So, die Kamera sieht das auch, ne?
Ja. Diese Kamera sieht es. Und das Gefühl dahinter war, mein Bruder, ist Jesus für mich so?
Okay.
Der findet den Weg ins Dunkel der schwarzen Schatten. Also ich lebte in dem Schattenreich.
Ja, okay. Ne?
Und ich wusste aber, mein großer Bruder Jesus, der findet den Weg da rein, der ist da.
Ja.
Das habe ich das ist so ein Haiku. Ja. Künstlerisch dargestellt, fotografiert und so weiter.
Okay. Also ist deine Art, da rauszukommen,
genau.
Was zu verarbeiten, zu reflektieren, das Schreiben, das
künstlerische, das Fotografieren, Schreiben. Und das kam wieder und das war für uns, für meine Frau und mich, war das ein Zeichen. Obwohl die Texte sehr dunkel sind. Ne? Hier, Rückschlag, einfach so. Hoffnung, Schock gefrostet mit Eisblumen im Haar. Mhm. Seinerzeit. Okay. Geschrieben wann? 6.4.16.
Okay.
Ja, also das ist einfach, es ist alles, wie wenn du mit Eis überzogen bist.
Mhm.
Aber ich konnte mich wieder mitteilen.
Ja.
Hab Fotos gemacht.
Ja. Das heißt, du hast deine Seele, das, was dich beschäftigt hat, in Bilder und in Worte verpackt.
Genau.
Ja.
Ja, das war für mich so.
Kann man das Buch kaufen? Nee. Oder ist es dein persönliches?
Das ist mein persönliches Buch.
Ja.
Ne?
Ja.
Rote Rose blüht, verborgen hinter weißer, unsichtbarer Welt.
Hm.
Wollte ich sagen, 4.2.16, jeden Tag ein Haiku habe ich geschrieben.
Ah, okay.
Wollte ich sagen, es gibt etwas Schönes, rote Rosen, neues Leben, war das so?
Ja. Ja.
Verborgen hinter weißer, unsichtbarer Welt, war gerade Schnee und ich habe da in das Weiße geguckt.
Wow.
Und habe gesagt, dieser Ausdruck ist für mich. Es gibt irgendwas.
Da gibt es noch was, was ich nicht sehe.
Was ich nicht sehe.
Ah, okay.
Ich habe lauter so Dinge. Hm. Naja. Witzig, ne?
Ja, total gut. Also das gucke ich mir gleich auf jeden Fall nochmal an, wenn die Sendung vorbei ist. Aber ich merke schon, das wird eine 4. oder 5. Sendung, wenn ich jetzt nicht reingucke, oder?
Wir sind noch im zweiten Bereich.
Ja, alles gut. Sehr gut, ne? Bevor wir.
Also und dann kam, um das abzukürzen, es wurde immer besser. Es wurde immer besser in meinem Gesundheitszustand. Und dann kam auf einmal der Wunsch wieder ganz langsam.
Mhm.
Das, was ich glaube, nicht in der Dunkelheit, in meiner Dunkelheit zu lassen.
Mhm.
Und Die Idee war dann zu sagen, okay, mit großen Menschenmassen, das funktioniert nicht oder hat bis dato nicht funktioniert. Wie wäre es mit so Sendungen, wo Leute Geschichten erzählen? Weil ich der Meinung bin, so wie du das auch vorher sagtest oder in der letzten Sendung, je nachdem, ob wir zwei machen oder nicht, Geschichten sind für mich Katalysatoren und, Dinge, die einen ermutigen, ohne Leere zu verbreiten. Ne? Mhm. Du kannst jetzt sagen, ich sag dir jetzt, wenn du Depressionen hast, musst du das und das tun. Mhm. Blödsinn. Mhm. Ich kann nur von mir erzählen. Und wenn jemand das hört und denkt, das probiere ich jetzt aus, bitte.
Ja.
Ja, wie gesagt, es gibt keine jetzt bete ich und dann ist es wieder gut Story, sondern es sind 7 Jahre.
Ja.
Mhm. Das ist Wahnsinn.
Wow, das ist echt eine sehr, sehr lange Zeit.
Ja. Und andere, die sitzen 10 Jahre drin oder 12 Jahre.
Ja. Ja. Ja.
Und dann war das mit super fromm geboren. Und das war für mich so der Anlass, zu sagen, das machen wir weiter. Und deshalb geht es ja auch jetzt ins zweite Jahr.
Ja.
Weil einfach so viele Rückmeldungen kommen von Leuten, die sagen, hey, cool, das gefällt mir.
Sehr cool.
Tut mir gut, inspiriert mich. Auch dahingehend zu sagen, ich möchte auch glauben. Man weiß ja auch nicht, wie es weitergeht. Ne? Also die Depressionen sind definitiv, die schlummern ja in einem. Das ist ja, das kann ja auch wieder aufbrechen.
Ja.
Und so lebt man mit dem Wissen, es kann jederzeit wieder losgehen. Aber das bestimmt jetzt, muss ich ehrlich sagen, ohne dass das jetzt irgendwie bluffermäßig daherkommt, aber es bestimmt nicht mein Denken. Na, sondern ich lebe in den Tag und mache die Aufgaben, die ich mag. Und die.
Ja. Also ich will jetzt keine Blaupause aufzeichnen, so kommt man wieder raus aus Depression, weil ich glaube, der Weg ist so individuell. Ne? Du hast deinen Zugang gefunden. Oh, ich muss den Ton mal ausmachen.
Das ist kein Problem. Doch, wir haben es ja auch schon klingeln lassen.
Der Weg ist so individuell, so wie wir halt auch Menschen sind und kein Weg gleich dem anderen. Dein Weg war, wenn ich das richtig verstanden habe, da auch rauszukommen, eine kleine Routine wieder zu entwickeln, jeden Tag ein paar Sätze aufzuschreiben.
Ganz genau.
Mit deiner Art, mit deinen Dingen, die du hast und so ist jeder Weg unterschiedlich. Ne? Aber kann man das, also wenn man ein Prinzip daraus machen will, was ich eigentlich nicht will, also zumindest nicht als Blaupause, dass Routine, so eine ganz kleine Routine, jeden Tag 7 Wörter aufzuschreiben, auch so ein Weg ist zu sagen, hey, ganz klein anzufangen, mit kleinen Dingen da rauszukommen, oder war das dein Weg, Routine zu entwickeln?
Das war mein Weg, aber es ist nicht falsch. Routine ist nicht falsch. Weil aus diesem langen, routinelosen Leben kannst du nicht einen Schalter umlegen und sagen, jetzt bin ich wieder fit.
Ja.
Also sind es kleine Dinge. Ich fing an, dass ich jeden Tag in der Dunkelheit, wo ich wusste, es sieht mich niemand, habe ich angefangen zu laufen. Durch den Wald. Rennen. Und habe mir gesagt, das mache ich jeden Tag. Ganz kurz, nur ein paar Minuten. 10, 15, da wurden dann mehr draus. Das Zweite, was war dann die Texte zu schreiben. Und das ist richtig, es ist Routine, wo man in einen gewissen Rhythmus reinkommt. Das kann bei jedem anders aussehen. Aber das war was, das mir half, weitere Schritte zu gehen. Ich habe dann, nachdem ich das so geschrieben hatte, habe ich gedacht, jetzt schreibst du mal, weil ich gerne schreibe, schreibst du einen Roman. Also habe ich eine Geschichte geschrieben. Und so kam eins zum anderen. Mir war immer klar, das, was früher war, wird nie mehr so sein, dachte ich. Dachte ich, ist jetzt nicht so, es wird wieder, hätte ich aber nie für möglich gehalten. Und trotzdem hat mir es geholfen, nie zu denken, wo will ich hin? Sondern ich habe immer nur gedacht, wie kann ich mein jetziges Leben ein bisschen heller gestalten? Das war mein Gedanke.
Ja.
Ich habe mich nicht davon beeinflussen lassen, was können die noch alles machen?
Nee, das ist ja komplett weg. Ne?
So. Ja, das kommt irgendwann, aber ist immer mit Frust verbunden, weil du denkst, du schaffst sowieso nie.
Ja, ja, ja.
Also habe ich mich über die kleinen Erfolge gefreut, über so kleine Haikus oder über 20-Kilometer-Lauf oder was weiß ich was, habe ich mich sehr gefreut. Ja. Und das hat mir geholfen. Also das war dann meine Routine.
Ja. Gab es noch so einen Schritt in deinem Leben, wo du sagst, das war auch ein wichtiger Schritt, um da noch einen Schritt weiter zu gehen, also um diese Sendung irgendwann mal zu machen, die hast du vielleicht auch nicht so im Kopf gehabt. Aber
nee, ich habe nichts im Kopf gehabt.
Aber überhaupt da hingekommen, also hier hinzukommen.
Nee, das war auch nicht geplant. Mhm. Das war, also wie du sagst, es ist individuell. Und auch da hat Gott wieder gesagt, jetzt ist es soweit.
Okay.
Machen. Und ich dachte, boah, keine Wolle zahlen. Und das war, ich saß im Auto und Gott sprach wieder zu mir. Also das will ich gar nicht so hochhängen. Das kannst du in einer Hand abzählen in 40 Jahren. Aber da war es halt so. Machen. Okay, ich habe gesagt, machen wir es halt. Okay.
Und das war wie so eine Offenbarung wieder.
Also genau.
Was nicht nur ein guter Tipp war, sondern
nein.
So, ich kann das jetzt. Irgendwie schaffen wir das.
Mehr noch. Gott sagt, ich mach's. Und jetzt machst du es. Ne? Ich möchte, dass du das machst.
Cool.
Und dann sitzt du halt immer da und denkst, Marcus, wie gehe ich damit um? Das hört sich immer so freaky oder ja, strange, echt fremd an. Aber es war halt so. Gott ist ein Gott, der sich auf unterschiedliche Weise mitteilt. Und bei mir war klar, jetzt sagt er das so, auf dem Parkplatz auf der Autobahn im November. Und dann ging es los, so langsam die Vorbereitung und so weiter.
Ja. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Die habe ich gesehen, die stellst du auch immer. Nein, das sind natürlich die Abschlussfragen, die müssen in jede Sendung rein.
Die Abschlussfragen von Meierhöfer.
Genau, so, die sind aber sehr, sehr gut. Gibt es ein Buch, Tommy, das du nicht nur einmal gelesen hast und warum? Und ich sehe, die Bücher liegen hier schon. Laufen die Kameras noch? Oder
ja, klar, doch. Okay. Also was ich gelesen habe, ist von Hudson Taylor, das ist ein Missionar, das Buch ist von 1911. Habe ich antiquarisch erstanden.
Ein paar Jahre
also das alt, ist, ne? So sieht es auch aus.
Also ich kann es nicht lesen, oder zumindest sehr schwierig. Wie nennt man gotische Schrift, ne? Oder?
Nein, das ist auch kein Sütterlin, ist einfach Altdeutsch dann.
Altdeutsch.
Von 1924 ist es dann, glaube ich, die erste oder zweite Auflage. Das heißt, das ist von dem Missionar, der nach, hier sagt man China. Der Schwabe sagt China, Chiemsee, China, Christen, nicht Schristen, Chiemsee.
Sehr gut.
Ne, also tatsächlich 1924 und Hudson Taylor, ein bekannter, oder in frommen Kreisen bekannter Missionar, der nach China ging und dort den Menschen das Evangelium brachte. Und zwar auch so, wie ich das immer auch praktiziert habe und auch als wichtig erkannt habe, den Chinesen ein Chinese zu sein, mit Frisur, mit Holzpantoffeln und so weiter. Und das ein Band, dann habe ich bestimmt, ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe.
Okay.
Das Band 1 heißt »Das Wachsen einer Seele«. Und das Band 2 heißt das Wachsen eines Gotteswerkes. Schalt altdeutsch und jemand, der mit dem Glauben jetzt nicht so sich auskennt in der Vokabular, tut sich trotz Schrift schwer. Das ist das eine.
Ja.
Und natürlich.
Tommy, eine Frage. Was hat dich da besonders fasziniert? War es sein Ansatz, den du auch spürst für dich? Oder?
Genau.
Ja.
Sein Ansatz, den Menschen die Botschaft von Jesus zu verkünden, auch unter großen Schmerzen und Herausforderungen.
Okay.
Von denen wusste ich aber damals noch nichts.
Okay, also die Abenteuerlust.
Die Abenteuerlust, die hat er natürlich.
Drin.
Und die Bereitschaft, Menschen in ihrem Kulturkreis aufzusuchen und kennenzulernen.
Ja. Na, ja. Also ich kann mir, gibt es die Bücher noch?
Aber antiquarisch. Das war ein riesen Zufall und Geschenk, dass ich die gesehen habe.
Ja,
das Buch.
So, jetzt kommt ein Cut. Von Hudson Taylor zu Steve Jobs, den musst du erklären.
Ja, Steve Jobs habe ich auch zweimal auch als Hörbuch. Das ist für mich ein Muss. Ein Mann, der echt Schwieriges war, der echt schwierig war, vom Menschlichen her, aber der aufgrund seiner Vision, die er hatte, bereit war, alles sein Leben dieser Vision unterzuordnen.
Okay.
Und das ist, ich liebe sowieso Autobiografien, Biografien, ein Riesenregal voll unterschiedlichster Biografien. Ich bin Bibliophil. Dieser Mann, auch seine Veränderung von einem Riesenarsch zu einem Mann, der auch seine Mitarbeiter sieht, der durch Tiefen gegangen ist, der dann natürlich die größte Tiefe hatte aufgrund seines Krebserkrankung und dann des Todes. Aber das ist die autorisierte Biografie von Isaacson, Walter Isaacson, der nicht heroisch über Steve Jobs schreibt, sondern ihn als Mensch darstellt. Und das finde ich sehr wichtig, wie einer wirklich sinnvoll lebt und das auch umsetzt.
Wow, cool.
Zwei Welten, aber immerhin.
Ja. Sehr interessante Persönlichkeiten, ne? Zweite Frage, Tommy. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren?
Das ist schwierig, weil in den 5 Jahren... Ja.
Sollen wir da 10 draus machen? Oder?
Ja, machen wir 10 draus, weil in den 5 Jahren war ich tatsächlich im Loch.
Ja. Ja.
Die ganzen Anfragen, die jetzt natürlich auch wieder kommen, kommst du zu uns in die Gemeinde und predigst du mal und so weiter, sage ich alle gerne ab. Nein. Okay. Kann ich ganz leicht Nein sagen. Ne?
Ja, okay.
Weil es noch nicht drin ist. Und da höre ich auf meinen Körper, da höre ich auf meine Stimme, also die der Körper ausstrahlt und spricht, wie geht dir das, wie hast du die Kraft? Und da kann ich ganz schnell Nein sagen. Nope.
Hat diese Monsterjahre, haben die geholfen, fokussierter zu sein, klarer zu sein, wozu du ja Nein sagst? Kann man das so sagen?
Die Monsterjahre nicht.
Nee, die nicht, aber danach
meine ich. Aber danach muss man sich ja schon fragen, jetzt geht's besser, was machst du denn eigentlich noch mit deinem Leben? Jetzt bin ich 57. Ich hoffe, ich habe noch 35.
Absolut. 50.
Oder 50, je nachdem. Ja. Auf was lege ich jetzt meinen Schwerpunkt?
Ja.
Na, nicht da ein bisschen rumturnen und da rumdancen, sondern zu sagen, okay, worauf lege ich meinen Schwerpunkt?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Es kann sein, dass ich hin und wieder schon predige, das warum auch nicht, aber erst sage ich mal Nein.
Das wäre jetzt auch wieder ein spannendes Thema mit dem Sprechen von Menschen, da haben wir ja auch ein paar Storys. Aber ich gehe mal zur nächsten Frage.
Zur vorletzten?
Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, Tommy, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben am meisten verbessert? Wir können die Spanne auch ein bisschen weitermachen. Genau, welche Gewohnheiten haben dein Leben verbessert?
Das ist, die Fragen hängen ja, beide hängen ja ganz eng miteinander zusammen, das ist bewusst. Es ist tatsächlich für mich ein Vorrecht zu sagen, okay, was ist meine Aprio? Was ist mir wichtig? Und worauf möchte ich meine Kraft einsetzen? Mhm. Wofür? Das macht es natürlich leichter. Ich bin aufgrund meiner Krankheit bin ich nirgends mehr angestellt. Und da habe ich ja gewisse Freiheit.
Okay.
Und zu sagen, was möchte ich noch erreichen?
Mhm.
Und die Sendung dazu, dass ich Menschen Geschichten weitergebe. Ich bin ein Geschichtensammler und das bereichert mein Leben, so wie ich einfach, wie du jetzt zuhören kannst. Ich höre so viele Geschichten, nicht nur hier vor dem Mikro, sondern auch, wo ich hinkomme. Und das ist das muss veröffentlicht werden, weil ich glaube, dass das hilft und absolut, das bereichert.
Ja. Cool, coole Mission, wirklich coole Mission. So, das ist die Frage, das ist meine Lieblingsfrage, genau. Genau, jetzt ist die Plakatfrage. Ne? Wenn du an einen ich lege dir mal vor, so wie sie hier steht. Wenn du an einen beliebigen Ort an ein riesiges Plakat aufstellen könntest mit einem Inhalt, den du festlegen darfst, was würde darauf stehen? Also, wo hängst du es hin und was steht da drauf?
Wo ich es hinhänge, irgendwo in einer Großstadt. Nehmen wir mal Stuttgart. Stuttgart B14, wenn du runterkommst in der Kessel und jeden Morgen im Stau stehst, da steht ein Riesenplakat und da steht drauf, Monster sind nicht unbesiegbar. Du brauchst nur den richtigen Partner. Und das wird auf meinem Blatt, da gäbe es einen kleinen QR-Code, da könnte man dann scannen, während man vorbeifahrt, kann man dann scannen und dann käme man auf der Homepage raus.
Mhm.
Wo dann die Superform-Geschichten sind oder Stories, weil ich das erlebt habe, du brauchst einen richtigen Partner, das ist einmal Gott, der sagt, Junge, die Monster, das ist unglaublich, was die dir antun. Aber ich weiß es, ich bin da.
Ja, stark.
Und ich habe mich so festgehalten an Gott und dann der richtige Partner, meine Frau, die sagte, Tommy, wir schaffen das. Die hat immer gesagt, du wirst irgendwann wieder fliegen. Und ich habe gesagt, hör auf, Schatz, ich fliege nie mehr.
Ja. Tommy, mach irgendwas draus. Ich habe keine Ahnung, wie du das schneidest. Ich bin
gespannt. Auch nicht.
Aber wo ich mich darauf freue, ist einfach, dass deine Geschichte rauskommt. Und für mich sind da so viele Nuggets drin. Auch dein letzter Satz fasst das irgendwie nochmal schön zusammen, das Plakat. Hinter den Monster gibt es noch was anderes.
Wenn in Zeitungen Artikel stehen zum Thema Depression und so weiter, da steht drunter immer dieser Satz, wenn sie Depressionen haben oder Suizidgedanken, wenden Sie sich an, ... Die Adresse kann ich euch nicht schicken. Wie gesagt, ich habe das zu Hause ausgemacht und durchgestanden mit Familie, Frau und Freundin. Solltet ihr das nicht haben, dann und wolltet jemanden zum Ansprechen, dann macht das. Es ist erstmal egal, woher der kommt. Ihr braucht jemanden, der euch zuhört und der nicht gleich sagt, stell dich nicht so blöd an. Und auch für die, die jetzt hier im christlichen Sektor unterwegs sind und denken, man darf sowas gar nicht haben, eine Depression. Leute, da. Ne? Stimmt nicht. Echt nicht. Sagt euch Annemarie und sagt ich auch euch. Und die Uhr sagt es auch. In diesem Sinne, bleibt und werdet super fromm. Macht es nicht an Gott fest, dass ihr da jetzt drunter leidet, sondern es ist eine Krankheit. Und da kann man gegen angehen und es braucht Zeit. Und der eine oder andere braucht die Annemarie. Und neben Annemarie hatte ich Gott, das habe ich ja jetzt genug erzählt, der mit an meiner Seite saß. In diesem Sinne, werdet und bleibt super fromm. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tell me, tell me, tell me.